Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen, und ich freue mich, heute habe ich nämlich so eine Art Gegeneinladung. Ich habe einen Speaker, einen Autor, der selbst sehr viel Dachdecker-Erfahrung hat, der das elterliche Dachdecker-Unternehmen aber an den, sagen wir mal, Nagel gehängt hat im übertriebenen Sinne, weil er jetzt eben Unternehmern hilft, Vorträge macht zum Thema Mitarbeiterbefindung, Mitarbeiterbindung. Ich war bei ihm schon einige Male im Podcast selbst, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute mal hier ist. Ich spreche von Jörg Mosler. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
Hi Achim, grüß dich, freue mich.
Jörg, ich weiß ja schon, also damals hast du ja irgendwann angefangen, relativ früh, nachdem du gestartet bist mit deiner Selbstständigkeit im Thema Speaker, hast du ja Vorträge angefangen zum Thema Mitarbeiterfindung und Mitarbeiterbindung, und da will ich dich heute ein bisschen dazu löchern. Aber sag mal, was war denn so der schrägste Moment, wo du auf einer Bühne warst? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das sollte mir hoffentlich nicht mehr passieren?
Also das Schrägste ist mir definitiv in Österreich im Vorarlberg passiert. Also falls jetzt irgendwelche Vorarlberger zuhören, ich liebe Österreich, ne? Das liegt an euch. Aber ich war da auf einer Meisterfeier gebucht für einen Vortrag. Und da waren also insbesondere alle die da einen Meisterbrief bekommen haben, bevor ich überhaupt rauskam, schon lattenstramm. Ja, also da war eine ziemlich heftige Stimmung. Vor mir sprach der Präsident des Verbandes. Mhm. Und selbst bei dem war eine unfassbare Unruhe. Und ich stand da so hinterm Vorhang und hab mir gedacht, ach du Scheiße, ja, wenn die beim Präsidenten schon so abgehen, was passiert heute?
So ein bisschen Festzeltstimmung schon.
Ja, so ungefähr. Und da war, also das war das einzige Mal, dass während eines meiner Vorträge jemand aufgestanden ist, ich glaube so zweite, dritte Reihe, sich auf den Stuhl gestellt hat, nach hinten gebrüllt hat, sie sollen jetzt gefälligst die Schnauze halten, will das hören. Ja, also das war echt eine heftige Nummer. Das war so das Krasseste, was mir während des Vortrags passiert ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, da bist du wahrscheinlich dann schon, hast genug Erfahrung, dass sich sowas nicht komplett aus dem Tritt bringt. Ich glaube, mich würde sowas aus dem Tritt bringen, aber apropos Erfahrung, du hast ja jetzt insgesamt inzwischen 4 Bücher geschrieben zu dem Thema Mitarbeiterfindung und Mitarbeiterbindung. Ja. Und die ersten Bücher, so habe ich sie in Erinnerung, ich glaube, in 2 davon habe ich tatsächlich auch viel gelesen, in 2 davon nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute ein bisschen über die Bücher sprechen können. Gehst du ja immer recht praktische Tipps und tief rein, so für dich, was du so erlebst. Und im letzten Buch sprichst du ja ein bisschen mehr über, was machen denn andere? Also quasi nicht die Ich-Jörg-Perspektive, sondern die, ich lade Gäste ein oder ich gebe Gästen Bühne in meinem Buch, die ein bisschen über Mitarbeiterfindung und Bindung berichten. Was war denn für dich so der Anstoß zu sagen, hey, ich habe genug gesendet, jetzt sollten mal andere senden?
Da stecken mehrere Überlegungen dahinter. Mhm. Also die ersten 3 Bücher, die ich geschrieben habe, das waren reine Sachbücher. Also das ist extrem viel Gedankenfutter zum Nachdenken und überhaupt mal ins Thema, sage ich jetzt mal, reinkommen. Das sind so klassische, ich nenne es jetzt mal Speakerbücher, ne? Also ein typischer Redner, so ein Experte, der für Vorträge gebucht wird, der schreibt normalerweise solche Sachbücher.
Okay.
Ja, genau. Ne? Und ich hab's halt übertrieben, ich habe halt gleich 3 gemacht. Und seit Corona eigentlich habe ich ja eine große Online-Schiene auch, einer ziemlich großen Online-Akademie auch zum Thema Mitarbeiter-Azubi-Gewinnung. Mhm. Und ich wollte so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Einstieg in dieses Thema, auch in diese Online-Welt, ja, ohne viel Prosa, sondern wirklich sehr konkret auf den Punkt, wie funktioniert Mitarbeitergewinnung ganz konkret, was machst du, mit welcher Strategie gehst du ran? Mhm. Und ich wollte eben, das ist dieses Prophet im eigenen Land-Prinzip, nicht, dass ich wieder nur sage, so funktioniert's, sondern dass ich sage, okay, Bas, pass auf, das ist eine richtig gute Strategie. Und ich lasse jetzt mal 4 Unternehmen zu Wort kommen, die komplett unterschiedlich sind von der Größe, von den Persönlichkeiten, die sie führen, von den Branchen her, die das genau in dieser Art umsetzen und damit in der Mitarbeiter-Azubi-Gewinnung richtig, richtig erfolgreich sind. Mhm. Dass man einfach auch sehen kann, okay, das ist jetzt nicht nur so ein Typ, der irgendwie ein nettes Chart aufzeichnet, sondern
Da einmal was gelernt hat, einmal was gelernt hat und das dann immer wieder abspult, okay.
Das lässt sich halt auch wirklich praktisch belegen und das war mir in diesem Buch super, super wichtig und es ist halt auch definitiv komprimierter, sage ich jetzt mal, vom Leseumfang als meine ersten drei.
Okay, wenn du jetzt, das hast du gerade zwei, drei Sachen angesprochen, dann möchte ich mal ein bisschen nachhaken. Also wenn du starten würdest jetzt oder wenn jetzt jemand ganz Frisches zu dir kommt, der dich noch nicht kennt, den du nicht kennst, der dir von seinen Sorgen und Nöten berichtet, Thema Aufträge habe ich ganz viele, Mitarbeiter habe ich auch einige, aber ich brauche noch ein paar mehr und ich will auch dafür sorgen, dass die da sind, nicht wegrennen. Was war so die erste Einstiegsfrage, die du ihnen stellen würdest, um, sagen wir mal, so ein bisschen Füllstand zu messen, wo der eigentlich gerade steht?
Ja, die fieseste Frage, die man stellen kann, ist, ja, warum soll ich überhaupt für dich arbeiten, ne? Das ist so dann auch die Frage, wo du in der Regel relativ große Augen erstmal bekommst, ja. Und dann, ja, ist ganz nett hier und ja, wir bezahlen auch gut. Und also, das sind dann halt so die Allgemeinplätze. Also du sendest ja, glaube ich, kein Video mit bei deinem Podcast, genauso wie ich auch, aber hinter mir, der Artin kann das jetzt sehen, habe ich an der Wand so ein riesengroßes Poster A1, ja, das kriegen meine ganzen Akademie-Teilnehmer immer zugeschickt. Und das ist so eine Art Ablaufplan für die Mitarbeiter und Azubi-Gewinnung. Also diese 8 Schritte solltest du durchgehen und wenn du sie alle durchgegangen bist, das dauert ein bisschen, ja, sage ich gleich, gleich dazu, dann bist du so weit, dass du sagen kannst, hey, jetzt bin ich auf einem richtig guten Level als Arbeitgeber und Ausbilder.
Ganz kurz, warum soll ich für dich arbeiten, ist quasi die Frage, die du sagst, hypothetisch gestellt, warum sollte einer, der in deinem Gewerk Geselle ist oder Meister ist oder Azubi ist, warum sollte genau der für dich arbeiten und nicht für die Firma, die 3 Straßen weiter oder an einer anderen Ortschaft oder bei der großen Gruppe oder bei dem kleinen 2-Mann-Unternehmen, warum speziell genau für dich? Also es ist nicht die Frage, warum du als Jörg Musler für ihn arbeitest.
Hast du richtig verstanden.
Sondern der Mitarbeiter, okay, also quasi erstmal so ganz offen und ehrliches Gedanken machen, so ein Stück weit Richtung, wie nennt man das bei dir in der Branche, Arbeitgeberpositionierung, Arbeitgebermarke oder was ist da, oder ist das schon zu viel?
Die Arbeitgebermarke ist das Ganze. Also wenn du alle 8 Schritte durch bist, dann bist du auf dem guten Weg zur Arbeitgebermarke. Worauf ich hauptsächlich hinaus wollte, ist also diese Frage, warum sollte ich für dich arbeiten, auf die musst du A, eine Antwort haben und B, diese Antwort musst du dann auch gut nach außen präsentieren können. Also Mitarbeitergewinnung ist im Grunde ein relativ einfaches Thema. Wenn wir es zusammenfassen, bedeutet es, sei ein guter Arbeitgeber und Ausbilder und sorge dafür, dass die Menschen das wissen. So, einfach ausgedrückt, ist es genau da, mehr ist es nicht. So. Und der erste dieser Punkte, und ich weiß, da bin ich mir ziemlich sicher, da werden jetzt etliche, die uns zuhören, weil das kenne ich nämlich, ja, werden jetzt sagen, oh nee. Oder sie werden vielleicht sogar mit den Augen rollen und sagen, oh nee, so einer ist das. Aber ja, es ist halt einfach so, das erste Thema, mit dem du dich beschäftigen solltest, bist du selbst. Ja, also, wer bist du? Welche Werte hast du? Warum führst du überhaupt dieses Unternehmen? Wie denkst du über dein Unternehmen? Wie denkst du über deine Mitarbeiter? Wie denkst du über deine Produkte und Dienstleistungen? Wie denkst du über deine Kunden? Wie denkst du über Menschen? Wie denkst du über Geld? Wie denkst du über Arbeit? Alle diese Überzeugungen haben einen riesengroßen Einfluss auf deine Mitarbeiter und Azubi-Gewinnung. Ob du dir darüber Gedanken machst oder nicht. Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann kannst du das alles beeinflussen und auch für dich nutzen. Und das ist, ja, ich mache das immer als allererstes, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar mache oder so, mache ich das Thema zuerst, ja, weil da sind die Leute noch frisch, weil das ist nicht das Knallerthema, das die Leute hören wollen. Die kommen alle, um den ultimativen Trick für ihre Stellenanzeige zu bekommen, mit dem dann alles von alleine geht.
Der überlacht zum Star macht, so wie genau, er versteht.
Den habe ich halt nicht und das ist einfach das Thema, mit dem alles beginnt. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen zum Buch, das ist die große Gemeinsamkeit dieser 4 Arbeitgeber, die da ein Kapitel beigesteuert haben. Ja, die sind sich über diese Dinge definitiv im Klaren und sie nutzen sie auch aktiv nach außen als Unternehmer und als Unternehmerpersönlichkeiten. Und das ist definitiv der Startschuss von richtig guter, nachhaltiger und erfolgreicher Mitarbeiter- und Azubi-Gewinnung, dass die handelnde Person, / die handelnden Personen, sich mal über sich selbst Gedanken machen.
Ja, okay, das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, meine Gedanken, eine Frage, geht es auch in die Richtung, dass man nachher keine Dissonanzen hat? Also ich erzähle was, ich blende quasi ein Stück weit den Markt, weil ich sage, bei mir ist es so und so und so und so. Und dann kommen die Leute nachher und stellen nach ein paar Tagen, Wochen oder Monaten fest, hey, da wäre das gern, aber da ist es gar nicht. Da ist eigentlich der Kreative, hat mir aber erzählt, der wäre total strukturiert oder andersrum. Ich komme aus dem Unternehmen, verlasse vielleicht das Unternehmen, weil es mir zu starr ist, ja, weil zu viele Prozesse da sind. Und komme dann irgendwo zu jemand hin, der mir gesagt hat, hey, bei uns ist es alles viel familiärer, viel lockerer. Und wenn man dann aber tiefer reinschaut, dann doch wieder merkt, okay, entweder es ist doch starr oder durch diese Kreativität habe ich so viel Chaos. Ist das die Nuance, die dann entsteht durch diese Persönlichkeit?
Ja, also das ist im Endeffekt genau das umschrieben, jetzt schon sehr stark im Detail, was ich damit meine, ja, dass du dir halt wirklich mal darüber Gedanken machst, darin dann auch deine Mitarbeiter einbindest, das ist dann der nächste Schritt, ja, also auch mal abzugleichen, wie ist denn das, was ich jetzt vom Unternehmen denke oder wie ich das Unternehmen sehe in der Realität, ja, sehen die Mitarbeiter das eigentlich auch so? Und ich mache mal ein schönes Beispiel von mir selbst. Ich bin ein absoluter Verlässlichkeitsfreak.
Okay.
Das ist schon krankhaft bei mir. Also wenn ich in einem Hotelzimmer übernachte und weiß, am nächsten Morgen muss ich aufstehen, weil ich irgendwie zu einer Veranstaltung oder sonst irgendwas muss, dann stelle ich mir einen Wecker auf meinem iPad, einen auf meinem Handy, ungefähr 2 Minuten voneinander getrennt. Das Telefon, das liegt in Griffweite. Das iPad liegt so, dass ich nicht hinkomme. Ja. Dann gehe ich Zähne putzen und dann kontrolliere ich nochmal, ob ich die Uhrzeiten auf beiden Geräten auch wirklich gestellt habe.
So, und dann rufst du noch mal in der Rezeption an und sagst,
ich will es direkt. Genau, ja, gut, das lasse ich. die zwei Dinge. Also, weil das für mich eben einfach super, super wichtig ist. Ich möchte mich auf Leute verlassen können und mir ist es auch super wichtig, dass sich Leute auf mich verlassen können. Ja, also nach mir kannst du die Uhr stellen. So, und in der Zusammenarbeit, wenn ich jetzt mit jemandem Neues zusammenarbeite, angenommen, ich habe jetzt letztens eine neue Designerin an Bord geholt, sage ich jetzt mal, ne? Die machen für mich Design und so. Da habe ich gesagt, pass auf, mir ist Geschwindigkeit nicht so wahnsinnig wichtig. Ja, ich bin keiner von denen, die kommen und sagen, ey, morgen brauche ich das aber. Ne? Also das muss so. Sondern wenn du mir sagst, pass auf, das dauert 4 Wochen, das dauert 8 Wochen, ist das für mich fein. Das Einzige, was ich wissen will, ist, dass das zu 100% funktioniert, dass ich mich darauf verlassen kann und du mir zwischendrin einfach immer sagst, hey, ist am Laufen und ich bin gerade so und so weit. Und dann,
oder ich habe irgendeine Blockade oder Barriere. Ja.
Genau, ja. Dann ist für mich alles fein. Also so ein Typ bin ich. Und manche sagen jetzt, ey, das ist mit dem nicht richtig. Ja, das ist, ja, genau, weil das eben nicht dein Wert ist, sondern es ist mein Wert. Ja. Und das sind einfach so Punkte, über die muss man sich Gedanken machen, weil genau so, und das ist das, was du beschrieben hast, genauso arbeitet man ja auch im Unternehmen, genauso strukturiert man das Unternehmen, genauso geht man mit seinen Mitarbeitern um. Und das ist das gebündelt, was ich dann immer gerne als Arbeitgeberqualität bezeichne. Und das ist definitiv einer der ersten und wichtigsten Schritte, auch wenn das vielleicht manchmal nervt, langweilig ist oder in manchen Fällen sogar schmerzhaft, weil eben Wahrheiten auf den Tisch kommen, die man eigentlich lieber unterm Tisch halten möchte. Ja? Aber ist ein super, super wichtiger Punkt.
Ja, und so wie du das jetzt erklärst, kann ich mir nur vorstellen, dass es auch nachher nachhaltig viel mehr Spaß macht. Ähnlich, versuch mal die Analogie zum Sport zu finden, zu sagen, ich will nicht eine kurzfristige Diät machen, sondern ich will eigentlich eine Sportart finden, die mir nachhaltig Spaß macht, weil sie zu mir passt. Und das ist eine. Und ich glaube, auch wieder Analogie zum Sport, dass wenn man das so macht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und man erstmal seine Anamnese macht, ja, dann nachher auch feststellt, okay, nur weil da drüben einer ist, der Marathon läuft und da damit erfolgreich ist, bin ich aber vielleicht doch der Ringer oder der Kraftsportler und kann mit meinem ganz eigenen Weg auch ganz erfolgreich werden. Man muss jetzt aber nicht den Tipp X oder den Trick Y kopieren, weil der funktioniert vielleicht im Marathon gut, aber der funktioniert bei mir jetzt nicht so gut. Und ist das diese Abstraktionsebene, die du hast in den ersten 3 Büchern und wo du sagst, du bringst diese 4 Charaktere im 4. dazu, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ist jetzt nicht so, dass die vier Bücher, die ich geschrieben habe, in irgendeiner Form aufeinander aufbauen, ne? Und du jetzt beim ersten anfangen musst und dann so wie beim Film, ja, dass du die Filme alle durchgucken musst,
die
wie bei
Staffel Star Wars,
wo du dann gucken musst, ja, dass du es auch in der richtigen Reihenfolge guckst, ja. Nee, so ist es definitiv nicht. Also, aber was du schön gesagt hast und was ich unbedingt aufgreifen muss, ist dieses Thema langfristig und kurzfristig. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mitarbeitergewinnung, wie ich sie verstehe, ist immer langfristig. Ist immer langfristig. Natürlich gibt's Leute da draußen, die sagen, ey, du pass auf, ich brauche nur 2 Wochen und dann schütte ich dich mit neuen Mitarbeitern zu. Das Einzige, was ich noch brauche, ist die Nummer deiner goldenen Kreditkarte und dann kann die wilde Fahrt losgehen. Ne? Ist mir klar. Und das kann in manchen Fällen sogar funktionieren. Ja, da kann ich durchaus auch mal Erfolg mit haben. Aber Mitarbeitergewinnung, so wie ich sie verstehe, ist ein Kreislauf, ist ein in sich funktionierendes System, das irgendwann dafür sorgt, dass ich mich als Arbeitgeber, als Ausbilder unabhängig mache von Agenturen, von Zeitungsverlagen, sondern ich habe das Heft selbst in der Hand und ich habe diesen Kreislauf selbst in Schwung. Genauso funktioniert das übrigens auch bei den 4 Unternehmern, die ich da porträtiert habe. Und das ist eben etwas, was langfristig ist. Ja. Klar, die allermeisten sagen, ja, du, ich brauche aber jetzt Mitarbeiter, ne? Und nicht erst in 9 Monaten. Ja, es ist mir alles klar. Nur wenn du nicht in 9 Monaten wieder vom gleichen Problem stehen willst, dann solltest du es jetzt halt einmal langfristig angehen.
Das ist doch richtig. Ich hab da mal ganz am Anfang von unserer Memo-Meister-Reise eine Postkarte bekommen vom befreundeten Unternehmer, der hat gesagt, Achim, also die Postkarte war so der Spruch, frag dich, was du in einem Jahr dir gewünscht hättest, dass du es heute anfängst. Und ja, das ist ein super Spruch, weil du genau dann sagst, das zahlt eigentlich genau darauf ein, zu sagen, wenn ich nie anfange, dann habe ich nie diese Maschine. Und ich glaube, das ist eine unternehmerische Frage, zu sagen, habe ich das eigentlich als Kapitel in meinem Unternehmen, es gibt ja verschiedene Sachen, ja, aber diese Mitarbeiter finden, habe ich das als gutes Kapitel bei mir im Unternehmen, als Wert, als Asset, als Möglichkeit, als Status, wo ich sage, da habe ich eigentlich, sagen wir mal, bin ich auf über 80%, das kann ich machen, da kann ich mich ja auch wieder auf andere Dinge fokussieren. Aber nochmal ein Stück kurz eine andere Frage, ein bisschen in Richtung konkreter. Also, wenn der wenn einer auf dich zukommt und du ihn fragst, okay, pass auf, würdest du gerne selber bei dir arbeiten? Und der dann da so ins Hadern kommt. Was wärst du einer der nächsten Schritte, wo du sagst, das sind einfach zu gehende Themen, Persönlichkeits-Mindset-Themen hast du ja gerade angesprochen, aber jetzt konkret aufs Unternehmen angesprochen. Was wäre sowas, wo du sagst, dann würdest du mal genau hinschauen und einfach so vielleicht ein Assessment machen oder einfach mal dir die letzten 2 Jahre, was hat er alles getan, aufmachen? Was fällt dir bei den Unternehmen auf, was die teilweise tun, wo du sagst, boah, hey, das könnte man eigentlich lassen oder das könnte man eigentlich um einiges besser machen mit vielleicht 2, 3 wenigen Wendungen?
Also das, was ich als nächstes dann machen würde, das habe ich ja schon kurz angerissen, dass ich meine Mannschaft einfach frage, okay, was läuft hier gut, was läuft hier schlecht? Wir haben ja, wie wir unseren gemeinsamen Podcast gemacht haben, bei mir über das Thema Chaos und Organisation gesprochen, was lustigerweise der Nummer 1 Kündigungsgrund im Handwerk ist. So, also das heißt, wenn dir gerade die Mitarbeiter davonlaufen, dann guck mal, ob du unter Umständen denen jeden Tag chaostechnisch mehr zugutest, als sie vertragen können. So. Und wenn du das dann im Umkehrschluss aber gut machst, dann ist es wieder was du dann nach außen nutzen musst, neue Mitarbeiter anzuziehen. Und das kannst du allerbesten rausfinden, wenn du eine Mitarbeiterbefragung machst. Da gibt's ja inzwischen super Tools auch dafür, die überhaupt nicht teuer sind, wo du auch mal eine Umfrage einfach nur anlegen kannst und dann schickst du deine Mitarbeiter da drüber, das kannst du anonym machen und dann hast du wirklich mal eine ganz konkrete Handlungsanweisung für dich. Okay, was läuft denn gut, was läuft denn nicht so gut, wo können wir uns verbessern? Mhm. Und das ist immer einer der ersten Schritte, die ich machen würde. Ja, wenn du sagst, ne, also ja, Online-Tool jetzt, ne, lass mal die Kirche im Dorf. Ja, gut, dann.
Je nach Größe und je nach familiären Umständen.
Dann besorgst du mal Bratwürste und einen Kasten Bier und einen Kasten Apfelschorle und dann setzt ihr euch einfach mal so zusammen und redet dann einfach auch mal Tacheles und besprecht einfach mal, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo können wir uns verbessern, wo sind wir stark, was wünschen sich deine Mitarbeiter, und dann gehst du diese Punkte an und die Stellschrauben, an denen du was verbessern musst, an denen drehst du, und da wo du gut bist, da sind wir jetzt wieder bei einem der nächsten Schritte, da musst du dann eben auch schauen, dass du das nach außen verkaufst, darstellst, denn nichts anderes ist Mitarbeitergewinnung, das ist Marketing und Verkauf. So, nur dass du kein Produkt verkaufst, sondern einen Arbeits- oder einen Ausbildungsplatz. Und du hast genauso wie beim normalen Produkteverkauf eine ganze Menge Konkurrenten, die das Gleiche wollen wie du.
So in eigenen Branche als auch in anderen Industriezweigen und Quereinsteiger, die wechseln teilweise ins Handwerk, aber teilweise wechseln halt auch Handwerker in die Industrie. Und da hast du ja vorher einen Punkt gesagt zum Thema Persönlichkeit oder dass halt diese vier Charaktere in deinen Büchern immer durch ihre Persönlichkeit nach außen glänzen und die Leute anziehen. Und ich glaube, das ist eine der größten Stärken, die man im Handwerk hat, die leider oft unterschätzt sind zum Thema. Ich arbeite jetzt hier nicht für Daimler und Bosch oder bei dir ein Audi oder sonst irgendjemand, ja, sondern ich arbeite ja hier für einen Menschen, mit einem Menschen, mit anderen Menschen. Und ist ja toll, dass er sein Lager aufgeräumt hat, toll, dass er keine chaotischen Prozesse hat. Aber wenn ich halt einfach menschlich mit dem überhaupt nicht connecte, dann interessiert es mich wahrscheinlich auch überhaupt nicht.
Ja, definitiv. Also du hast ja, war das schon die Frage? Oder? Nein,
ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Ich hab gerade überlegt, was sage ich jetzt als nächstes, aber vielleicht gebe ich dir einfach Raum, vielleicht fällt dir ja dazu was ein.
Lass den Typen einfach labern.
Genau.
Das einfach jetzt an der Stelle.
Genau.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, und das, was jetzt, ne, das ist ja definitiv ein Problem, dass man sagt, okay, die gehen jetzt vom Handwerk in die Industrie, weil ist eine leichtere Arbeit häufig und wird häufig auch besser bezahlt. Ja, okay, aber ist ja auch so, dass es häufig auch Schmerzensgeld, das die Industrie da bezahlt, weil die Jobs halt sehr, sehr häufig nicht so wahnsinnig spannend sind.
Monoton, ja.
Ja, es ist monoton, du kriegst in der Industrie deinen Einfluss aufs Ganze nur sehr, sehr schwierig mit. Ja, also du machst irgendetwas an irgendeinem Teil, an irgendeiner kleinen Stellschraube, und das, was das da am Ende mit dem wirklichen Produkt macht, was der Kunde dann im Endeffekt daran spürt oder hat, kriegst du sehr, sehr häufig gar nicht mit. Das kann ein sehr, sehr frustrierender Faktor sein beim Arbeiten. Und da geht's jetzt dann eben wieder darum, okay, das können die vielleicht besser. Das heißt, ja, bessere Arbeitsbedingungen, die können auch besser bezahlen. So, was können wir besser? Und was suchen Leute, die sich das wünschen, was wir können? Und wie verkaufen wir es? Und da ist zum Beispiel auch der Chef ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn du bei Audi arbeitest, hast du vielleicht irgendwo einen Vorgesetzten. Ja, das mag schon sein, aber der Chef von Audi, keine Ahnung, wie der heißt, ja, den wirst du selten zu Gesicht bekommen. Ja.
Und für den machst du es auch wahrscheinlich nicht.
Nee, für den machst du es auch wahrscheinlich nicht. Ne? Und wie gesagt, es gibt eben sehr, sehr viele Leute, auch junge Leute, die sich diese familiären Strukturen wünschen, die sich eine Arbeit wünschen, wo sie auch wirklich sehen, was passiert. Natürlich gibt es auch viele junge Leute, die sich einen ordentlichen Verdienst wünschen, das ist klar. Aber nur, weil es jemanden gibt, der mehr bezahlt, heißt es ja noch lange nicht, dass das Handwerk schlecht bezahlt. Ja?
Ich hab da auch noch eine Idee, gerade wo man über das Monotone in der Industrie, weil die Industrie hat ja ständig das Bestreben, die Jobs noch weiter zu fehlerfreier zu organisieren, zu automatisieren. Da ist ja der Arbeitnehmer ist ja der größte Kostenblock, den man ja irgendwie wegbekommen will. Das heißt, die Jobs in der Industrie, die sind vielleicht heute da, die sind vielleicht auch in einem halben Jahr da, in Jahren da. Aber wenn man jetzt mal so durch die News scrollt, so humanoide Roboter mit KI, ja, wo du sagst, die können teilweise sogar anfangen, nicht nur eine Schraube irgendwo reinzudrehen, sondern auch noch kurz zu bewerten, hey, Moment mal, ist die Schraube richtig oder, wo man dann nachher sagt, die Industriejobs, die, sagen wir mal, am Band sind oder produktionsnah sind, die stehen immer eigentlich auf Messerschneide, dass sie wegautomatisiert werden oder ins Ausland verlagert werden. Ist ja genauso. Und im Handwerk, gerade in der Sanierung, ja, nehmen wir Dachsanierung, nehmen wir Heizungssanierung, Fassade, da, sagen wir mal, bis da in der Fläche alles von irgendwelchen Robotern gemacht wird. Ich glaube, da geht noch einiges an Land, an Wasser, die in den Fluss runter. Und deswegen ist es eigentlich auch nur ein Zukunft, ich glaube, ein zukunftssicherer Job, weil die Energiewende ist eine Handwerkertätigkeit. Und in der Industrie, wie gesagt, wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob der Job, auf den ich mich heute bewerbe, in 5 Jahren noch da ist und noch der gleiche ist.
Ja, ja, da sprichst du jetzt mehrere wichtige Punkte an. Also ich meine, definitiv, weil das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir beide erleben das nicht mehr, sage ich jetzt einfach mal so, dass das Handwerk wirklich komplett von der Kernleistung her, also vom Dächerdecken, vom Bädersanieren, von keine Ahnung was, wirklich komplett durchdigitalisiert ist, ne? Dass morgens früh um 8 bei Frau Müller die Robotertruppe anruft und sagt, so Frau Müller, gehen Sie mal auf die Seite, ja, wir sind gut programmiert worden, wir machen jetzt Ihr neues Bad, ja, so das, also sag niemals nie, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen. Sondern das, was digital passiert, wird das Handwerk nicht ersetzen, sondern es wird das Handwerk nur aufwerten.
Ja,
wenn wir es, da sind wir jetzt wieder beim wichtigen Thema, wenn wir es so nutzen, wie es aktuell schon zur Verfügung steht, machen wir auch noch viel zu wenig, aber ist wieder ein ganz anderes Thema. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja im Endeffekt genau das Thema, was ich auch hatte oder was ich auch habe, dass man hier mit Emotionen von Menschen arbeitet.
Mhm.
Na, mit der Emotion Jobsicherheit.
Mhm.
Mit der Emotion langweiliges Arbeiten, mit der Emotion mehr Geld verdienen, mit der Emotion Spaß und gute Kollegen. Ja?
Status.
Ja. Das sind alles Emotionen.
Mhm.
Und dann kann ich als Arbeitgeber entweder argumentieren, also pass auf, ich nehme dir den Schmerz weg, also weg von monotoner Arbeit, weg von Jobunsicherheit, oder ich argumentiere genau andersrum und ich argumentiere hinzu und sage hinzu einem familiären Umfeld, hinzu einem Chef, der dir jeden Tag guten Morgen sagt, hinzu einem Chef, mit dem du jeden Tag über deine persönlichen Probleme reden musst, wenn es denn nötig ist. Ne?
Ja.
Das sind dann meine Argumentationsketten, die ich als Arbeitgeber und Ausbilder habe, und zwar auch im Handwerk.
Ja, sehr cool. Du hast in deinem Newsletter, ich muss dich übrigens beglückwünschen zu deinem Newsletter. Das ist einer der wenigen Newsletter, die ich tatsächlich regelmäßig wieder aufmache, obwohl sie mich eigentlich gar nicht konkret betreffen, weil ich ja keine Handwerker- und Mitarbeiterbindung habe und suche und so weiter. Aber es sind immer coole Geschichten drin. Und jetzt hast du letzte Woche oder vorletzte Woche war es ein Newsletter, da hast du einfach so Stellenanzeigen angesprochen, gesagt, du schreibst nicht drüber, wir suchen Verstärkung. Wir suchen Verstärkung oder wir brauchen dich, sondern die Umkehrung, was bieten wir dir? Das passt ja genau in das Feld rein, wo du gerade gesagt hast. Und deswegen für alle Zuhörer jetzt, den Newsletter von Jörg Moser, der ist phänomenal gut, weil der immer tolle Geschichten hat, der nie langweilig ist und immer wieder coole Sachen bringt. Und ich habe, wann war das, ist vor 4 oder 5 Tagen ist mir aufgefallen, hätte Jörg hat jeden Tag so ein Reel und erzählt immer die Kleinigkeit, auch das mit dem Chaos hast du in einem kleinen Reel erzählt. Und heute im Newsletter stand drin, warum du das machst, weil du so eine 30-Tage-Challenge verfallen bist und sagst, jeden Tag ein Reel. Habe ich mir für mich auch schon mal überlegt, aber hast du nie geschafft. Wie fühlt sich das für dich an, zu sagen, ich poste jetzt jeden Tag, ob mir was einfällt oder nicht, ein Video von mir auf Social Media?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also erstmal vielen Dank für das tolle Feedback zu meinem Newsletter. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, wo auch sehr viel Herz, Blut
und
Leidenschaft reinfließt, dass da zweimal die Woche ein guter, knackiger Newsletter rausgeht. Und der, den du jetzt angesprochen hast, der passt super auch zu unserem Thema. Also ich habe in den letzten Wochen, fast schon Monaten, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja, auf Social Media nicht so viel gemacht, wie ich machen wollte und machen sollte. Auch weil ich nicht nur, weil ich keine Zeit zu hatte, sondern weil ich selbst auch so ein bisschen zu bequem war oder halt gerade keine Lust hatte.
Andere Prioritäten.
Genau, ja. Also sagen wir es halt einfach, ich war zu faul, so. Und dann mir so ein Stück weit auch selber aufgefallen, und der Anstoß war dann auch, dass mir meine Frau angesprochen hat, dass ich sehe dich kaum mehr in den Storys und so. Du siehst mich doch hier, aber ja, das ist dir definitiv aufgefallen. Und ich habe dann eben von so einer Challenge selbst gelesen, dass jemand eben gesagt hat, so, ich nehme mir jetzt etwas vor und das ziehe ich die nächsten 30 Tage durch. Ich mache es jeden Tag. Und das kann ja vieles sein. Mhm. Und ich habe eben gesagt, okay, ich war faul auf Social Media, jetzt setze ich mir das Ziel, ich mache 30 Tage 30 Reels auf Instagram, Facebook, TikTok und so weiter. Mhm. Und klar, da muss ich jetzt auch noch ein bisschen Zeit reinstecken, dass du jeden Tag auch ein Reel hast, dass du posten kannst. Aber alleine diese, ich mag das Wort nicht so gerne, aber alleine diese Challenge, diese Herausforderung, die du dir selbst setzt, bringt dich ins Handeln. Und das ist auch, wenn du das Thema Mitarbeitergewinn angehen willst, wenn du das Thema Digitalisieren angehen willst, ja, dass du wirklich konkret sagst, so pass auf, die nächsten 30 Tage mache ich jeden Tag das oder ich mache jeden Tag eine Stunde das. Ich habe, glaube ich, so ein paar Beispiele in dem Newsletter auch noch mit drin gehabt, also dass du dir vornimmst, 30 Tage 30 Mal ein Angebot nachtelefonieren oder 30 Tage 30 Mal einen Mitarbeiter für irgendwas
loben,
was ich gerade eben gesehen habe. Irgend sowas in der Richtung. Und ich habe so die Hoffnung bei mir, und ich glaube, das funktioniert auch bei allen, dass wenn du mal drin bist und deine 30 Tage erfüllt hast, dass du dann auch weiter in diesem Schwung bleibst. Ob es dann täglich ist, ist wieder was anderes, aber dass du einfach diesen Schwung mitnimmst und da ja einfach eine gewisse Gewohnheit aufgebaut hast, die für die Umsetzung großer Vorhaben, da sind wir jetzt wieder bei der Mitarbeiterbewegung, durchaus wichtig ist, ein großes Vorhaben speist sich immer aus diesen kleinen Gewohnheiten, die man dann nach und nach einfach umsetzt.
Ja.
Und da fällt mir noch was ein, wenn ich jetzt so eine lange, ganz lange Antwort geben darf, was auch super, super wichtig ist. Wenn du das nämlich machst und wenn du dich darauf auch committest, wird es relativ schnell viel, viel leichter. Mhm. Also viele fragen mich immer, wie schaffst du das überhaupt, zweimal in der Woche ein Newsletter zu machen und einen Podcast noch und jetzt dann 30 Tage, 30 Reels. Das ist am Anfang wirklich schwer. Am Anfang sitzt du vorm weißen Blatt Papier und denkst, oh Kacke, 30 Stücke, da kriege ich nie zusammen. Ja? Ich bin bei Nummer 4 und weiß schon gar nicht mehr, was ich überhaupt machen soll. Aber wenn du mal ins Handeln kommst, dann, ich kenne das Phänomen dahinter nicht, aber dein Gehirn programmiert sich irgendwie da drauf. Mhm. Du bist wirklich drauf geeicht, Ideen zu finden. Und du kennst ja meinen Newsletter, ich verarbeite
alles von irgendwelchen
Dingen, die man kleiner
in New York,
die ich auf Vorträgen erlebe und ziehe dann eben die Parallelen.
Oder manchmal ist auch, wenn du abends einen Film guckst und sagst, hey, das, was der gerade gemacht hat oder was gerade in diesem Film passiert ist. Dadurch spüre ich ja, dass es dir A, das, was du gesagt hast, eine Herzensangelegenheit bist, und B, ist das, was du gerade erzählt hast mit diesem, du weißt nicht, was dein Gehirn macht. Ich glaube, du bereitest deinen Geist vor. Der Unterbewusstsein ist darauf vorbereitet, dass du in diesem Kontext jetzt Ideen brauchst und dann passiert irgendwas im Alltag und sofort findet es so eine Andockstelle, wo du sagst, ja, das ist eigentlich total cool, das könnte ich da drin verarbeiten und in diese Richtung kommunizieren. Weil deine Newsletter, vielleicht kurz dazu, warum es auch ein bisschen komplizierter erscheint aus meinen Augen, ist, die fangen eigentlich immer mit einer Geschichte an, mit irgendeinem Kontext, mit irgendeiner Szene, die man total gut nachvollziehen kann, wenn man es aus seinem Alltag kennt. Und auch dieser kreative Prozess kann ich mir vorstellen, am Anfang weißes Blatt Papier und dann na, hast du eine Geschichte haben. Aber ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter.
Ja, also der Kreis schließt sich dann an der Stelle, das Reel habe ich, glaube ich, schon abgedreht, dass ich gesagt habe, dass man sich auch in der Mitarbeitergewinnung und gerade jetzt, was das Thema Außendarstellung angeht, so ein Stück weit programmieren kann, indem man sich in jeder Situation fragt, die passiert auf der Baustelle, im Büro, egal was ich mache, wie kann ich das jetzt für meine Mitarbeitergewinnung nutzen?
Ja,
immer.
Ja.
Dass du dich immer fragst, wie kann ich das jetzt für meine Mitarbeitergewinnung nutzen? Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann wirst du irgendwann, das ist das Spannende bei einem der Unternehmer, die ich im Buch habe auch, der sagt, ey, wir haben so viel Stoff für Social Media, wir können das gar nicht alles posten.
Das ist aber mal ein Luxusproblem.
Genau. Und normalerweise sagen ja immer alle, hey, wir wissen überhaupt nicht, was wir posten sollen, da ist doch nichts. Und wenn du dich aber wirklich mal darauf, wieder so ein blödes Wort, aber wenn du dich darauf committest, wenn du dich darauf festlegst und diesen Fokus setzt, dann geht's plötzlich, warum auch immer, ja, du kannst ja gerne mal einen Hirnforscher einladen, was passiert, ja, aber plötzlich geht es dann. Und das ist auch so ein bisschen das Positive, dass man mitnehmen sollte, wenn man jetzt hier zuhört. am Anfang ist es vielleicht schwer, aber wenn du dich wirklich drauf committest, dann wird es immer, immer leichter.
Ja, ja. Ich kann auch nur mutmaßen, aber ich, also zum, dass du Mut gewinnst, ja, weil du gesagt hast, die ersten Mal hast du nicht getraut, diesen roten Knopf zu drücken. Ich lade das jetzt mal hoch. Mhm. Auch wenn du das schon 10-mal gemacht hast, dann traust du dich vielleicht eher, den Knopf zu drücken. Aber diese Brille nochmal so ein bisschen zu drehen und zu sagen, raus aus der Komfortzone gehen, was es ja ist, ja, und dann zu erkennen, dass hinter diesem Schritt aus der Komfortzone ja eigentlich was Positives zu entdecken ist. Also wenn du jetzt 30 Tage das gemacht hast, also ich bin mal gespannt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, bist du vielleicht schon durch, da muss ich dich mal anrufen.
Ich bin gerade bei Tag 8, glaube ich, heute.
Genau, da muss ich dich mal anrufen, weil es bewirkt ja was, ja, und auch wenn du es nachher nicht jeden Tag weiter treibst, aber du entdeckt hast vielleicht, okay, außerhalb dieser Komfortzone jeden Tag sich hinzusetzen, das zu tun, ist was Positives entstanden, hast du irgendwo eine bessere Resonanz, kamen Leute auf dich zu, wurdest du vielleicht für Vorträge gebucht, da haben mich wieder Leute gesehen, weil sie gesagt haben, ach, ich wusste gar nicht, dass du noch so aktiv bist, was auch immer passiert. Du verknüpfst nachher dieses, hey, ich habe mich bewegt und deswegen ist in der Welt was Positives passiert und ich glaube, dann trägt man es auch weiter. Ist ähnlich wie beim Sport, ja. Wenn du dich nach diesen 30 Tagen aber erschöpft aufs Sofa fallen lässt und sagst, boah, das war's jetzt nie wieder, dann ist es ja auch eine Erkenntnis, dass du sagst, das Format so wäre einfach nicht mein Weg. Und das sind wir wieder am Anfang und dann würde ja auch mit Blick auf die Uhr das an der Stelle dann Richtung wieder Persönlichkeit bringen und sagen, das ist jetzt dein Weg, den probierst du aus. Aber ich denke, nicht jeder, der Arbeitgebermarke machen will, machen sollte, machen muss, muss nachher die Rampensau sein auf Social Media und irgendwie hier was machen. Aber was noch eine Frage, das, was du gerade erzählt hast, ja, sich selber hinsetzen, selber die Erfahrung sammeln, würde für mich bedeuten, dass du das eigentlich diese Story und diese Story-Generierung nicht outsourcen kannst, nicht an eine Agentur abgeben kannst, weil das muss aus dir herauskommen, oder sehe ich das falsch?
Also du kannst natürlich in der Mitarbeitergewinnung Dinge outsourcen, ja, mhm. Aber deine Stimme, das, was du rüberbringen willst, da sind wir wieder am Anfang, wofür du stehst, was euch im Unternehmen wichtig ist, der, ich nenne es jetzt mal, der Geist des Unternehmens, mhm. Das kannst du nicht outsourcen, das solltest du auch an keine Agentur outsourcen.
Aber diese Ideenfindung ja auch nicht, oder? Ja, wie will ich eben...
Ja, also ich fände es besser, wenn die Ideenfindung im Unternehmen stattfindet, mhm. Weil einfach eine Agentur dich nie so gut kennen würde. Wenn du mal 8 Jahre mit der zusammenarbeitest, vielleicht. aber die Kernaufgabe von Mitarbeitergewinnung lässt sich nicht outsourcen, weil die von den handelnden Personen und deren täglichen Arbeiten im Unternehmen abhängt. Ja?
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Okay. Ich kann mich mit dir auch wieder
stützen. Den Interviewpartner war richtig.
Ja, sorry, aber du hast so schnell, ich konnte gar nicht Luft holen, wo du das sagst. Nee, ich könnte mich mit dir ewig weiter unterhalten und wir würden uns auch noch 100.000 Dinge einfallen. Vielleicht lade ich dich einfach wieder gegen Ende des Jahres wieder einen Podcast ein. Da schwätzen wir einfach an der Stelle weiter. Und sorry, ich wollte dich nicht abcanceln. Ich habe nur auf die Uhr geschaut und habe gemerkt, oh, wir müssen, das war so ein tolles Schlusswort. Also an sich als Zitat, das würde ich einfach echt so stehen lassen wollen. Ich pack gerne die Anmeldung zu deinem Newsletter in die Shownotes. Außerdem packe ich gerne den Link zu deinem neuesten Buch in die Shownotes, weil ich glaube, wenn man das gefunden hat und das gelesen hat und dann weiter die anderen angucken will, findet man die automatisch auch von alleine. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns gegen Ende des Jahres vielleicht einfach an der Stelle ansetzen, weiter unterhalten. Danke, dass du da warst, Jörg.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.